Info. Themenabend.
Tja, guten Abend, guten Themenabend. Ich bin Andreas Kuhnt. In den nächsten 90 Minuten wollen wir die Frage diskutieren, wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Der aktuelle Anlass, die Bundespräsidentenwahl in Österreich, aber auch die AfD-Ergebnisse in Umfragen und bei den Wahlen auf Länderebene bei uns in Sachsen-Anhalt, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Zunächst wollen wir in diesem Themenabend bis 21 Uhr mit unseren Gästen im Studio diskutieren und dann in der Redezeit ab 21.05 Uhr ausführlich mit Ihnen darüber reden. Sie können aber jetzt schon anrufen, wie immer über die kostenlose Service-Telefonnummer. Das ist die 08000 4417 77 08000 4417 77. Nach dem Wahlkrimi in Österreich, so wollen wir es mal nennen, wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa allgemein? Erst gestern am späten Nachmittag stand ja fest, wer neuer österreichischer Bundespräsident wird. Es ist der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Er hat wirklich knapp mehr als 50% bekommen, 50,3%. Er lag knapp vor dem rechtspopulistischen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer, der hatte 49,7%. Österreich scheint tatsächlich ein gespaltenes Land. Heute ging der Blick in Österreich schon wieder ein Stück weit nach vorn. Aber die Kommentatoren hatten jede Menge zu tun. Stefan Oswart aus Wien.
Präsident mit blauem Auge, der halbe Präsident, ein Präsident für beide Hälften, ein Hauch von Obama, Antithese zum Antichrist Norbert Hofer. So kommentieren heute die Zeitungen in Österreich den Wahlsieg des Grünen Alexander Van der Bellen. Er wird als neuer Bundespräsident in die Hofburg einziehen. Über sein Amtsverständnis sagte er im ORF:
Der Bundespräsident ist weder der Oberlehrer noch der Zuchtmeister der Bundesregierung, geschweige denn des Parlaments. Aber er kann durch seine Kontakte, durch seine Persönlichkeit, durch seine Erfahrung dazu beitragen, dass die richtigen Leute auch zusammenkommen.
Damit setzt sich Van der Bellen erneut von seinem unterlegenen Herausforderer Hofer von der FPÖ ab. Der hatte immer wieder betont, die Macht, die die Verfassung von 1929 dem Präsidenten in Österreich gibt, auch auszunutzen, also Regierung entlassen, Neuwahlen ansetzen. Van der Bellen denkt deshalb auch über eine Reform der Befugnisse des Bundespräsidenten nach.
Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art Konvent sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wir haben ja ein bisschen Zeit, muss nicht von heute auf morgen sein. Und einmal sich überlegt, stimmt das so? Wollen wir, dass alles beim Alten bleibt oder sind hier bestimmte Reformen zweckmäßig?
Viele Pressekommentare heute betonen die Spaltung des Landes durch den polarisierten Wahlkampf zwischen Stadt und Land, oben und unten. Der Wahlsieger hat schon angekündigt, Brücken bauen zu wollen. Österreich sei noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, hieß es in manchen Pressekommentaren. Aber die FPÖ sei weiter stark. Bundeskanzler Christian Kern von den Sozialdemokraten sagte am Morgen nach der Wahlentscheidung:
Österreich ist nach wie vor das Land und wäre es auch bei einem anderen Wahlausgang gewesen, das 90.000 Flüchtlinge aufgenommen hat, in dem keine Flüchtlingsheime brennen. Und wir haben auch Phänomene wie Pegida, Identitäre in Österreich eher als Randnotiz bislang wahrnehmen können.
Die Gremien der rechtspopulistischen FPÖ kamen am Vormittag in Wien zusammen, um über die Wahlniederlage ihres Kandidaten Norbert Hofer zu beraten. Der sagte zu einer möglichen Wahlanfechtung, die seine Partei ins Spiel gebracht hatte, es gebe keine Anzeichen für Wahlbetrug. Der Wahlsieger Van der Bellen dagegen war schon mal zum Schnuppern in die Hofburg geladen. Noch Präsident Heinz Fischer will die Amtsübergabe vorbereiten. Sie ist für den 8. Juli vorgesehen.
Na, das hört sich ja fast alles schon sehr harmonisch an in Österreich nach dem Wahlkrimi dort. Fragen wir aber, wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Immerhin hat ja ein FPÖ-Kandidat nahezu 50% der Stimmen geholt in Österreich. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, ist das ein Einzelfall, dieses Ergebnis in Österreich? Oder gibt es möglicherweise solche Entwicklungen demnächst häufiger bei uns in Europa? Wir haben verschiedene Gäste. Dr. Herbert Lackner ist ehemaliger Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil, so eine Art Spiegel für Österreich. Guten Abend, Herr Dr. Lackner.
Guten Abend.
Ja, hört sich ja alles nach Friede, Freude, Eierkuchen an nach diesem Wahlkrimi. Ist das bei Ihnen so? Hatten Sie heute auch das Gefühl, alle haben durchgeatmet?
Naja, jedenfalls jene, die nicht wollten, dass Norbert Hofer Bundespräsident wird. Und das war knapp die Mehrheit. In den Städten hier in Wien natürlich ist die Stimmung etwas anders. Da haben fast 64% der Wähler für Alexander Van der Bellen gestimmt, aber am flachen Land hat Hofer eben die Mehrheit. Und das Land ist eben an der Stadt-Land-Scheide auseinandergebrochen.
Wie konnte das aus Ihrer Sicht so weit kommen, dass es eben tatsächlich diese starke Polarisierung gibt?
Na, die Polarisierung gab es deshalb, weil die Kandidaten der beiden Mitteparteien, also der Sozialdemokraten und der ÖVP, der Christdemokraten, es nicht geschafft haben, in die Stichwahl zu kommen. Mhm. Die hatten beide nur 11 oder 12% bei der ersten Wahl, weil eben ihre Parteien so verschrieben sind im Moment, die Koalitionsparteien nämlich, die Regierungskoalition. Und es waren also dann zwei Oppositionskandidaten zur Auswahl und das ist per se eine Polarisierung natürlich.
Nun können wir natürlich mit einem wachsamen Auge auf Österreich blicken, aber sollten durchaus auch unsere Innenpolitik beachten, möglicherweise natürlich auch über die Grenzen hinaus in ganz Europa. Professor Dr. Werner Weidenfeld ist Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Schönen guten Abend, Herr Dr. Abend. Weidenfeld. Ja, auch an Sie die Frage, hat Sie dieses Ergebnis eigentlich überrascht, was da sich in Österreich abgezeichnet hat? Also nicht das Endergebnis, sondern diese Entwicklung, die dann letztlich da
gezeigt wurde? Nein, in keiner Weise, denn das ist ja ein Votum für einen Politikwechsel. Mhm. Die Österreicher haben einfach, wenn man es mal pauschal nennen kann, die Nase voll von dieser ganz verhärteten Machtarchitektur der beiden großen Volksparteien, Traditionsparteien, wo ja nach Proporz bis in den letzten Winkel alles organisiert worden ist. Und da will man raus. Und dazu bot sich bei dieser Wahl eine Chance. Aber es geht weit über die Frage Rechtspopulismus oder die Frage überraschender Aufbruch hinaus. Hier verändern sich Konturen in der Parteienlandschaft. Das geht viel weiter und das beschränkt sich nicht nur auf Österreich, sondern das können Sie ja in fast jedem europäischen Land auch beobachten.
Nun hat ja der neue Bundeskanzler in Österreich, Kern, schon gesagt, naja, wir wollen das mal nicht überbewerten. Das sind jetzt sicherlich 50%, die so ein Stück weit von der Fahne gegangen sind, auch den etablierten Parteien. Aber unsere Aufgabe wird es sein, die wieder einzusammeln, denn die sind ja nicht per se weg. Das sind auch keine Rechtsextreme, das sind auch keine Rechtspopulisten, das sind Leute, die sind von uns enttäuscht. Meinen Sie denn, dass sie Ansätze haben in der Politik, in der österreichischen Politik, aber vielleicht
also
auch in
der europäischen? Der erste Ansatz ist ja die erste große Rede des neuen Kanzlers, Kern, wo er ja in schärfster Form die Politik der Jahre davor kritisiert hat, diese Machtversessenheit, so hat er gesagt, und Zukunftsvergessenheit. Er will einen neuen Deal ausrufen. Was haben Sie als Reaktion der Bevölkerung, wenn Sie die Umfragen sehen? Da ist er gleich ein Stück hochgegangen in der Beliebtheit. Also die Wähler sind ja durchaus fluide. Das ist jetzt nicht ein in Marmor gemeißelter Satz, den man dort hat, sondern je nachdem, wie sie damit agieren, geht es weiter für die Traditionsparteien bergab oder wieder bergauf. Und die Parallele können Sie in Deutschland genauso sehen.
Annetta Kahanis, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, die ist benannt nach Amadeo Antonio Chiora, der im November 1990 in Eberswalde von Neonazis getötet wurde. Schönen guten Abend, Annetta Kahane.
Guten Abend.
Ja, wir haben schon gehört, die Ergebnisse in Österreich überraschen eigentlich niemanden so richtig. Sie haben sicherlich jetzt auch ein Auge auf Österreich gehabt, das ist ja schließlich ein Nachbarland von Deutschland. Und es wird ja gerade auch schon so ein bisschen was gesagt, also es gibt Rechtspopulisten, es gibt auch enttäuschte Wähler, die jetzt einfach mal für Hofer gestimmt haben. Sehen Sie das auch so beschwichtigend oder ist da durchaus ein etwas ernsterer Trend zu erkennen aus Ihrer Sicht?
Nein, ich glaube schon, dass es was ziemlich Ernstes ist. Wobei ich nicht sagen will, dass es grundlegend schlecht ist. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil im Prinzip zu bemerken ist, dass die Leute wollen einfach eine Reform der Demokratie. Die Demokratie soll so modern sein und sich auch in einer Weise in der Welt bewegen, wie diese Entwicklung in der Welt auch funktioniert. Und das, was die Parteien bisher bieten, ist so ein bisschen daran vorbeigegangen. Das ist eine Sache. Das heißt, es gibt auch durchaus ein Bedürfnis nach Politik, nach Reform, nach Wiederbelebung und so weiter. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht es? Und da haben wir dann tatsächlich eine Spaltung. Und die einen wollen etwas ganz anderes. Die wollen ein autokratisches System. Die wollen weg von diesen vielen Menschenrechten. Die wollen wieder zurück auf die Basis von einer überschaubaren Gesellschaft. Und die andere Hälfte, und die finde ich im Moment ganz interessant, die ist voll von Ideen und will wirklich weiter. Also die füllt das tatsächlich aus. Also insofern finde ich das im Moment eine sehr aufregende und auch beängstigende, aber auch eine sehr spannende Entwicklung, weil ich denke, dass es diese Spaltung im Grunde schon immer gegeben hat. Sie war bloß nicht ganz so offen.
Also es ist aus Ihrer Sicht weniger eine politische Entwicklung, denn eine gesellschaftliche, weil durch Globalisierung und andere Entwicklungen in den vergangenen Jahren die Menschen ein Stück weit Halt verloren haben, Orientierung verloren haben und die jetzt suchen und in der Politik nicht finden.
Nein, ich denke, Sie haben unter einem vermeintlichen Konsens gelebt, der Ihnen Ihr politisches System so vorgegeben hat. Mhm. Die Konsensrepublik in Deutschland zumindest, das war die Nachkriegslösung gegen die aggressiven Deutschen sozusagen. Diese Art von Konsens hält so nicht mehr. Die Gesellschaft ist im Umbruch. Es passieren so viele Dinge in unseren Ländern, also in den europäischen Ländern, aber auch außerhalb von ihnen. Und dem trägt die Politik nicht Rechnung. Das heißt also, da ist irgendwie eine Kraft dahinter, die sagt, wir wollen da mal ein bisschen was Neues. Wir wollen mal sehen, was jetzt hier mit uns allen passiert.
Also die einen wollen was Neues und die anderen wollen aber Rückbesinnung, weil sie sagen, da haben wir uns sicher gefühlt.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch keine, Rückbesinnung, klar, im Sinne von zurück in das Autokratische. Aber es gibt ja eine ganze Generation von jungen Leuten, das werden wir ja sicher gleich hören, die mit autokratischen Systemen gar keine Berührung hatten und trotzdem total von Putin schwärmen und auf eine solche Weise sich sozusagen die Komplexität der Welt etwas reduzieren wollen. Und die andere Seite ist meiner Meinung nach, dass wir beispielsweise in Deutschland, da kenne ich mich ein bisschen aus, eine Jugend haben, die sehr viel multiethnischer, sehr viel multikultureller, sehr viel quer und kreuzgebildeter ist, die sehr viel internationale Erfahrung hat, Sprachen spricht und so weiter. Und die finden sich nun vielleicht auch nicht mehr in der alten SPD wieder.
Martin Speer ist Autor, er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der europäischen Jugend und der Demokratieentwicklung in Europa, ist Gründer des Instituts of Europe. Schönen guten Abend, Herr Speer.
Guten Abend aus Berlin.
Ja, an Sie natürlich die Frage, weil wir gerade die Jugend angesprochen haben. Annetta Kahane hat so ein bisschen gesagt, also es gibt Jugendliche oder es gibt eine durchaus starke Strömung, die sagt, ja, wir stellen uns diesen neuen Herausforderungen. Wir haben da auch das Bedürfnis, Ideen zu entwickeln und würden da gerne von der Politik auch ein bisschen inspiriert. Kriegen wir nicht hin. Deckt sich das so mit Ihren Beobachtungen?
Das auf jeden Fall. Ich fand das sehr interessant, was sie gesagt hat von dieser Zweigespaltenheit. Die sehen wir tatsächlich auch unter sehr, sehr vielen jungen Menschen in ganz Europa. Da gibt es sozusagen die Generation Erasmus, über die Medien auch sehr, sehr stark sprechen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sozusagen die ersten wahren Europäer, die ohne Grenzen aufgewachsen sind, die viele Möglichkeiten haben. Und da gibt es aber auch einen ganz, ganz riesen Teil der jungen Generation, der ist von diesen Entwicklungen entkoppelt, wie vielleicht auch viele ältere Menschen genauso. Und die neigen tatsächlich dazu, auch diesen neuen Rechtsruck in ganz Europa mitzutragen. Und sogar in Polen, wo 60% der Jugend tatsächlich europaskeptisch wählen oder auch rechtspopulistisch wählen, so eine Bewegung tatsächlich auch tragen. Also, und dort gibt es diese ganz starke Sehnsucht nach Führung, aber weil Sie Putin angesprochen haben. Aber wenn man Führung weiterdenkt, drückt vielleicht Führung doch immer aus, dass jemand eine Vision oder eine Alternative darstellt oder anbietet. Und ich glaube, es gibt eine Riesensehnsucht genau nach einer Alternative, nach einem Plan B, nach einem Weg in die Zukunft. Und ich glaube, nach dem sehen sich nicht nur junge Menschen.
Was würden Sie denn sagen, wie ausgeprägt ist der Rechtspopulismus unter jungen Menschen? Und da nehmen wir jetzt nicht mal die Jugendlichen unter 18, sondern sagen wir mal 18 bis 30 oder bis 35. Ja. Wie stark ist der Rechtspopulismus in dieser Gruppe in Europa? Und wir würden natürlich auch gerne noch mal zu Österreich zurückkommen. Haben Sie da auch irgendwelche Erhebungen über die Entwicklungen in dem Land, über das wir ja heute am Anfang der Sendung erstmal gesprochen haben?
Genau, da will ich gleich auch am Anfang drauf eingehen. Also es gibt noch nicht richtig viele Daten, aber es gibt tatsächlich aktuelle Ergebnisse jetzt vom 22.05., wo man sich Menschen unter 30 Jahren gefragt hat, wen sie denn jetzt gewählt haben oder wen sie wählen wollen. Und da haben tatsächlich von den unter 30-Jährigen 46% Hofer gewählt und 54% Van der Bellen. Was erstaunlich ist, dass 58% der jungen Männer Hofer gewählt haben, aber eben nur 33% der jungen Frauen. Also wir sehen das tatsächlich auch, das hat auch einen Gender-Aspekt und das beobachten wir in ganz Europa. Also es ist tatsächlich auch eine Sache, da ist was mit den Männern das ist, glaube ich, eine Sache, die umfangreich nicht öffentlich diskutiert wird, aber die man sich mal genauer anschauen sollte.
Tun Sie es bitte für uns. Warum haben die Männer so eine starke Affinität zu starken Personen? Oder vermeintlich starken Personen?
Es gibt sehr viele Gründe dafür. Ich denke, das Erste ist, dass tatsächlich, wenn wir uns jetzt die junge Generation anschauen, dass Frauen überdurchschnittlich gebildet sind, anscheinend auch mit all ihren Fähigkeiten, besser in einer globalisierten Welt ankommen, sich durchsetzen können, die sehr viel Flexibilität erfordert. Da scheinen so manche, auch junge Männer, ein bisschen Probleme zu haben. Frauen ziehen überdurchschnittlich vom Land in die Stadt, das tun Männer nicht. Und wir sehen auch bei dem Rechtspopulismus in Europa, der greift primär am Land. Also das ist auch eine ganz klare Diskussion Stadt-Land. Also es geht eigentlich auch ein bisschen um die auf dem Land wohnenden Männer, jung wie alt.
Mhm. Ich habe da auch noch eine Idee dazu.
Eine Idee.
Ja. Ich habe da noch eine Idee. Das ist ja auch eine europäische Krankheit, eine Krankheit sozusagen, die wir in allen europäischen Ländern haben, nämlich dass der Normmensch, also der Normalmensch, von dem man ausgeht, der Mann im Erwachsenenalter ist. Weißer, erwachsen, nicht zu jung, dann wäre er ein Jugendlicher, nicht zu alt, dann wäre er ein Senior. Ja? Aber das ist der Normalmensch. Alles andere sind Abweichungen. Also sie haben dann die Frauen, die Behinderten, die Jugendlichen, die Einwanderer, die und so weiter. Und das funktioniert so nicht mehr, weil sehr viel mehr Gruppierungen in der Gesellschaft inzwischen ihre Rechte auch wirklich in Anspruch nehmen. Mhm. Also wie die Frauen, die Einwanderer, die Behinderten und so weiter. Und deswegen gibt es einen gewissen Druck auf diese Gruppe, die eigentlich mal die Normgruppe war und es eigentlich nicht mehr wirklich ist. Also es verteidigt das. Und das ist eine meiner Thesen, ist, dass da auch ein innerer Machtverlust sozusagen eine Rolle spielt dabei, warum ausgerechnet Männer dann lieber einen anderen Weg gehen und nicht für mehr Menschenrechte, sondern für weniger, sofern es sie betrifft, weil sie ihre eigenen verteidigen wollen.
Nun haben wir ja schon eine ganze Menge Ansätze bekommen für die Erklärung darüber, warum der Rechtspopulismus in Europa möglicherweise gerade zurzeit so sehr um sich greift, angelehnt an der Entwicklung in Österreich, die wir bei der Wahl zum Bundespräsidenten gesehen haben. Wenn Sie über diese Frage mit uns diskutieren wollen, wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa und warum ist er möglicherweise erstarkt in den vergangenen Jahren? Was kann man dagegen tun? Dann rufen Sie uns gerne an. Wir sind im Themenabend in der NDR Info Redezeit und wir würden um 21.05 Uhr gerne dann auch mit Ihnen sprechen. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777, 08000 441777. Die Frage heute in dem Themenabend Wahlkrimi in Österreich: Wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Warum ist er stark? Und was kann man möglicherweise dagegen tun? Vielleicht haben Sie ja die ein oder andere Idee, die ein oder andere Erklärung. Kostenlose Servicetelefonnummer 08000 441777. Wir sind von Österreich gestartet, wollen dort nochmal zurückkommen. Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur vom Nachrichtenmagazin Profil. Wenn wir diese ganzen Erklärungen so hören, hat die Politik in Österreich die überhaupt nicht im Kopf gehabt, haben die von Ihnen ja gerade schon so benannten etwas älteren Politikerinnen und Politiker gesagt, das geht immer so weiter, wie wir das hier über Jahrzehnte gemacht haben und wir müssen uns gar nicht um diese Entwicklungen kümmern, die jungen Menschen beunruhigen?
Ja, ich glaube, dass es auch gar nicht so einfach ist. Ich kann einigen dieser Erklärungen, die ich jetzt gehört habe, nicht ganz zustimmen. Die Frau Kahane hat gesprochen, dass diese Stimmen, die der Rechtspopulismus da einsammelt, auch Stimmen für eine Demokratiereform, für moderne Politikformen, für mehr Teilhabe an der Politik sind. Da bin ich angesichts der Analyse dieser Wahl und angesichts der Analysen der Ergebnisse der Freiheitlichen Parteien in den vergangenen Jahren nicht ganz sicher. Wir haben bei dieser Wahl jetzt gesehen, dass der rechtspopulistische Kandidat in den alten Industriezentren, die jetzt in der Krise sind, entlang der Murmürzfurche da in der Steiermark, dort die meisten Stimmen bekommen hat oder in den relativ entlegenen Gegenden im Alpenbereich oder im Voralpenbereich. In Gegenden, wo die Einkommen niedrig sind, wo der Bildungsgrad niedrig ist, während umgekehrt dort je höher der Bildungsgrad ist und je höher dann auch die Einkommen entsprechend sind, dort hat er überhaupt keine Chance gehabt. Dort waren Van der Bellen natürlich weit vorn, wie hier in Wien. In manchen Bezirken in Wien hat Van der Bellen bis zu 80% und darüber bekommen. Also ich glaube, diese Leute, die hier rechtspopulistisch wählen, das sind Leute, die Abstiegsängste haben, die schon abgestiegen sind und jetzt verzweifelt sind und jetzt eben einen Plan B suchen, davon war heute schon die Rede. Ich bin ziemlich sicher, dass ihnen der Rechtspopulismus diesen Plan B nicht wird bieten können. Aber das ist auch eine Reaktion. Also ich wäre vorsichtig bei der Schlussfolgerung. Hier würde nur jemand nach moderneren, nach tolleren Politik- und Demokratieformen suchen.
Werner Weinfeld.
Frau Kahne, ich würde ganz gerne Professor Weinfeld nochmal um seine Interpretation bitten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt also einen Topf, in dem jetzt gerade in Österreich knapp 50% einen Kandidaten gewählt haben, der zumindest rechtspopulistische Ansichten sehr deutlich vertreten hat. Und wir dröseln den so ein bisschen auf und sagen, also da sind frustrierte Wähler drin, da sind auch welche drin, die wollen eigentlich endlich mal neue Angebote haben. Aber da sind eben auch Rechtspopulisten, vielleicht sogar Rechtsextreme drin. Würden Sie das teilen, dass man sagen kann, diese Gruppe muss man auseinandernehmen und die muss man auch gezielt unterschiedlich ansprechen?
Also in dem Topf der Wähler sind alle Varianten, die man sich so denken kann. Und Frau Kahane hat sicher etwas stärker die AfD in Deutschland noch im Blick gehabt als die FPÖ in Österreich, weil in Österreich war das alles ja schon sehr viel früher. Die haben jetzt schon viele Jahre Erfahrung damit und die FPÖ war auch schon mal in der Bundesregierung, hätte ja fast schon einen Kanzler gestellt, wenn man ihr nachgegeben hätte. Also das ist ja eine andere Konstellation als sie in Deutschland. Was alle gemeinsam haben, egal ob ich jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo bin in Europa, es ist das Zusammentreffen von Strukturproblemen und Kulturproblemen. Die Strukturprobleme liegen im Wesentlichen begründet in der Internationalisierung, Europäisierung, Digitalisierung, Zeitalter der Komplexität. Das ist der eine Faktor. Mhm. Das Kulturproblem liegt darin, dass in dieser Komplexität über 70% unserer Mitbürger sagen, ich verstehe das alles überhaupt nicht. Also sie haben hier existenziell empfundene Herausforderungen, Migration, Terror, Schuldenkrise und sie haben keine Erklärung dazu. Ich würde dem Ganzen die Überschrift geben, Zeitalter der Konfusion. So, sie haben also zwei Komponenten, Komplexität und Konfusion und das hat kreiert, als dominantes Muster in dieser Entwicklung der Gesellschaft, ob nun in Österreich ein paar Jahre früher oder in Deutschland, ein dominantes Stimmungsmilieu. Es sind ja nicht mehr die alten soziologischen Gruppen, die alle die Verhalten prädestinieren. Der Arbeiter, der die SPD wählt, der Mittelständler, der die FDP wählt und so weiter. Mhm. Sondern es sind Stimmungsentwicklungen und Sie können ja auch ablesen, hätten wir die alte Struktur des Parteienstaates, auch in Deutschland, dann wäre die AfD mit ihrer Verhaltensweise schon längst wieder abgestürzt. Nein, das bekümmert die Leute gar nicht. Der AfD trauen sie sowieso keine große Kompetenz zu, sondern sie wollen ihre Stimmung irgendwo andocken. Das machen sie dann dort. Also wenn wir jetzt so drüber reden, wie sind die Parteien, als hätten wir noch die 50er oder 70er Jahre, dann geht das da vorbei. Die politisch-kulturelle Grundlage hat sich verändert und ist dominiert von Stimmungsmilieus. Und da muss man hinschauen. Und wie kann man ein solches Stimmungsmilieu beeinflussen? Das ist ja alles nicht unmöglich. Wir reden immer so darüber, als sei das wie eine Urgewalt. Und wieso haben die keine Antwort darauf? Ja, sie müssen die Traditionsparteien, wenn sie Erfolg haben wollen, müssen strategische Antworten liefern. Solange sie die nicht liefern, werden die anderen auch groß bleiben.
Hm. Martin Speer als Experte für Jugend- und Demokratieentwicklung in Europa. Haben Sie aus Ihren Forschungen heraus das Gefühl, dass die jungen Menschen in Europa oder in Deutschland, sagen wir mal, sich eigentlich durch diese Parteien, die es zurzeit gibt und vor allem durch das personelle Angebot, was die zur Verfügung stellen, repräsentiert fühlen? Oder haben die möglicherweise das Gefühl, sagen, die kennen wir alle schon, seitdem wir geboren sind, da tut sich nichts, da kommt auch kein Junger mehr und von denen fühlen wir uns eben nicht mehr repräsentiert?
Ich finde, Herr Weidenfeld hat eine wunderbare Steilvorlage geliefert, weil in der Tat ist es so, dass sozusagen sehr, sehr viele etablierte Parteien in ihren Strukturen gar nicht die gesellschaftlichen Realitäten und Bedürfnisse der heutigen Zeit abdecken. Und das betrifft natürlich ganz besonders junge Menschen, die vielleicht einen Kopf voller Ideen haben, Zeit und sich vielleicht auch engagieren wollen und dann oftmals gar nicht richtig den Zugang finden, weil der Ortsverband irgendwie veraltet ist und wenn man dem eine E-Mail schreibt, bekommt man nie eine Antwort, weil die ihren E-Mail-Account nicht checken. Also so ganz banale Dinge. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich auch am politischen Personal und wir haben wahnsinnig wenige Bundestagsabgeordnete, jetzt für Deutschland gesprochen, unter 35. Und wenn ich dort mir das Parlament anschaue und niemanden erkenne aus meiner Generation, dann weiß ich nicht, fühle ich mich vielleicht auch nicht besonders inspiriert von diesem Bild. Und wenn wir denn Junge haben, dann sprechen sie oftmals schon so wie die, die dort schon länger sitzen. Also ich glaube, wir haben ein strukturelles Problem. Parteien müssen sich öffnen, Angebote schaffen für Leute, die heutzutage andere Bedürfnisse haben, die sich vielleicht nur mal kurzfristiger engagieren wollen. Und andererseits müssen Parteien auch den Mut haben, frische Köpfe nach vorne zu schieben und zu sagen, ja, wir haben Lust auf Zukunft. Denn oftmals geht das auch einher eben mit frischen Köpfen und frischem Denken.
Sie sagen, die Parteien sollen sich einerseits öffnen und andererseits sagen Sie, junge Leute wollen in die Parteien drängen. Wollen die überhaupt noch in Parteien drängen oder sind sie mittlerweile schon so abgestumpft, also, dass sie sagen, boah, habe ich dreimal versucht, meine nicht mehr. Habe auch andere Sachen im Kopf.
Da ist auch jedes europäische Land tickt da ein bisschen anders. Aber vielleicht kann man generell sagen, die Mehrheit der jungen Menschen ist tatsächlich politisch. Die haben eine politische Meinung. Die haben auch ein Interesse. Die haben Interesse an ihrer eigenen Zukunft und damit sind sie politisch. Sie wissen nur nicht so richtig, wie sie das kanalisieren können. Sie sind als eine Generation, die auch wahnsinnig in der Individualisierung oder in der individualisierten Gesellschaft groß geworden ist, auch nicht richtig in der Lage, sich ordentlich zu organisieren. Das sehen wir auch in den Jugendbewegungen jetzt zum Beispiel in Frankreich. Da wird sich nachts auf den Platz gesetzt und diskutiert, aber das macht eben auch nur auf eine gewisse Art und Weise Politik. Ein neues Gesetz wird dadurch noch nicht geschrieben. Also da liegt es auch ein bisschen an den jungen Menschen, dass die da auch die existierenden Gremien knacken müssen.
Annetta Kahane als Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich ja zur Aufgabe gemacht hat, die Zivilgesellschaft zu stärken. Und das Motto ist ermutigen, beraten, fördern. Ich kann mir vorstellen, da treffen Sie wahrscheinlich bei jungen Leuten auf offene Ohren. Die sagen ja, wir wollen uns ja irgendwie engagieren. Gibt es also durchaus eine Bereitschaft, etwas zu tun, aber es muss nicht gleich ein Parteienengagement sein?
Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Und Verzeihung vorhin nochmal für das Missverständnis. Also junge Leute, wenn sie sich nicht in Parteien engagieren wollen, und das ist heute schwer, das sind die Hürden zu groß und so weiter, die kommen dann zu uns. Was meinen Sie, wie viele Freiwillige wir haben, die sich um Flüchtlinge kümmern oder die bei uns einfach mithelfen wollen, selbst in unserem Büro in Berlin, die sich melden, die was tun wollen, die in irgendeiner Initiative andocken wollen. Es ist sehr interessant, weil die Themen, die diese jungen Leute wählen, zum Beispiel Flüchtlinge oder auch Umwelt, womit wir jetzt nicht so viel zu tun haben, Globalisierung und solche Sachen, das sind die Probleme und die Themen der Zukunft. Und die wollen direkt was tun, sie wollen gestalten. Und das manchmal führt es auch dahin, dass sie sich dann einer Partei anschließen und da eventuell eine Karriere machen. Aber im Prinzip ist die Mobilisierung durch die Zivilgesellschaft auch eine Art von Bewegung geworden, die nicht zu unterschätzen ist und die sich in den Parteien gar nicht widerspiegelt. Bis auf die Grünen. Also bei den Grünen ist das schon auch, da gibt es auch Bewegungselemente, die drin sind. Aber die anderen Parteien, da ist das eher nicht der Fall. Und das Interessante ist, dass junge Leute, die sich bei uns melden und die das machen wollen, durchaus nicht alle sozusagen aus dem sogenannten linken Spektrum kommen. Also wir haben, wir arbeiten mit jungen Leuten zusammen, die mit Kragen und Krawatte kommen sozusagen oder die aus ganz anderen Milieus kommen, wo BWL, so BWL-Typen, wo man nicht denken würde, dass die sich jetzt unbedingt für Flüchtlinge engagieren wollen. Aber das tun sie. Und sie tun es mit den Mitteln, die sie haben und mit den Instrumenten, die sie können. Und das finde ich ganz großartig.
Wir haben bisher im Themenabend durchaus sehr positive Ansätze gehört, wie es möglicherweise klappen könnte, um vor allen Dingen auch junge Leute in die Politik zu integrieren und damit möglicherweise auch den Frustrationen mancher Wähler vorzubeugen, die auch dazu geführt haben, dass manche politische Gruppierungen, Tendenzen eine große Bedeutung bekommen haben, zumindest was Wahlergebnisse angeht. Wir wollen das weiter diskutieren nach dem Wahlkrimi in Österreich. Wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Gibt es den überhaupt in dieser Stärke, wie wir das jetzt einfach mal hingestellt haben? Oder sind das eigentlich ganz andere Gründe, warum Menschen sich plötzlich anti verhalten? Das wollen wir mit Ihnen besprechen, bereden. In der Redezeit gleich die kostenlose Service-Telefonnummer ist die 08000 441777. Kurz nach 21 Uhr geht's weiter. Jetzt erstmal die Nachrichten hier bei NDR Info und dann die Redezeit mit Ihnen und Ihren Meinungen zum Thema, wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Die Frage, die wir heute stellen nach dem Wahlergebnis zur Bundespräsidentenwahl in Österreich. Wir hören uns gleich wieder.
NDR Info. Themenabend.
Ja, schönen guten Abend nochmal. Mein Name ist Andreas Kuhnt und weiter geht's in der Redezeit am Themenabend jetzt mit Ihnen. Wir wollen weitersprechen über das Thema nach dem Wahlkrimi in Österreich. Wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Sie sind gefragt. Die kostenlose Servicetelefonnummer für Sie ist die 08000 441777. Wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Warum gibt es ihn überhaupt? Was kann man dagegen tun? Er scheint auf alle Fälle in Europa einigermaßen hoffähig zu werden. Das gilt nicht nur für Österreich, wo ja jetzt ein sogenannter bürgerlicher Kandidat, nämlich Alexander Van der Bellen, nur denkbar knapp vor einem Rechtspopulisten lag. Norbert Hofer war das. Auch in Ungarn, in Polen, Frankreich oder Finnland prägen ja rechtspopulistische Parteien das politische Geschehen kräftig mit, teilweise schon seit vielen Jahren. In Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren die AfD am rechten Rand deutlich angesiedelt. Und wir fragen, wie konnte es so weit kommen, dass zum Beispiel in dieser Alpenrepublik Österreich jetzt fast ein Rechtspopulist sogar Bundespräsident geworden wäre und damit wahrscheinlich das ganze Land gespalten hat. Ist Österreich ein gespaltenes Land?
Ich denke, dass schon gespalten ist. Ich denke, dass die moderaten Kräfte dabei einfach untergehen, weil sie nur noch die Wahl zwischen einem rechtsgerichteten Kandidaten mit einer breiten Basis und als Alternative nur noch den Grünen. Dann wird das Ergebnis so knapp.
Ich glaube, das ist Verunsicherung einfach und die eben ausgenutzt wird von den Politikern und eben auf die Themen aufzuspringen, die eh schon in den Köpfen der Menschen umhergeistern und Angst machen.
Ich denke, es geht darum, um die ganzen Asylsuchenden und dass Österreich einfach damit völlig überfordert ist und die selber nicht wissen, was sie machen sollen. Natürlich Angst haben, Mensch, Arbeitsplatz weg, Wohnung weg, alles finanzieren, was ist mit meiner Rente etc. Und darauf setzen die wahrscheinlich.
Ja, naja, wahrscheinlich, weil sie alle Angst haben wegen der Flüchtlinge. Das wird der Hauptgrund sein, weil sie alle Angst haben. Sie müssen was abgeben. Das ist in Deutschland auch nicht anders.
Dass die Älteren und die weniger gebildeten Hofer wählen, um letztendlich der Regierung einen Denkzettel zu verpassen.
Ja, das kann vielleicht ein bisschen mit der Politik zusammenhängen, der Einwanderung. Das geht natürlich so, dass die Bürger dann ein bisschen Angst haben vor der Überbevölkerung, also das, was wir in Deutschland eigentlich auch haben, bis dann mal das Erwachen kommt und dann werden sie wieder zurückrudern.
Aber viele denken, wenn denn nur dieses eine Thema, was jetzt momentan ansteht, nämlich mit den Flüchtlingen, dann meinen sie, ist die Lösung, einfach so eine Partei zu wählen. Aber dass das nicht nur ein Thema ist von ganz anderen und vielen, die ein Staat heute beschäftigt, das, glaube ich, können die nicht so für sich entscheiden.
Nach dem Wahlkrimi in Österreich waren das Stimmen. Wir fragen heute, wie stark ist der Rechtspopulismus bei uns in Europa allgemein? Die ersten Meinungen hat Sarah Klöser gesammelt. Und wir wollen dieses Thema jetzt eben auch mit Ihnen besprechen. Hier ist nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 441777. Wir haben eben in der Forumszeit zwischen 7:30 und zwischen 8:30 und 9:30 schon über dieses Thema mit unseren Experten gesprochen und mit unseren Gästen gesprochen. Dr. Herbert Lackner ist ehemaliger Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Ihnen nochmal guten Abend, Herr Dr. Lackner.
Guten Abend.
Ja, und natürlich an Sie die Frage. Ein Thema wurde jetzt angesprochen, das haben wir in der ersten halben Stunde der Sendung noch gar nicht angesprochen. Das ist das Thema Flüchtlinge. Ja. Ist das denn ein Thema gewesen, das in der Tat auch in Österreich dazu geführt hat, dass viele Menschen sich von den etablierten Parteien abgewendet haben, weil sie gesagt haben, die haben da nicht die richtigen politischen Wegweisungen gestellt?
Nee, das würde man auf den ersten Blick so sehen, aber wenn man sich die, und das stimmt wahrscheinlich, dass das auch eine Hintergrundmusik war, aber wenn man sich die konkreten Wahlergebnisse ansieht, dann wird man drauf kommen, dass dort, wo viele Asylsuchende jetzt untergekommen sind oder wo Flüchtlingsheime sind, die Rechtspopulisten am schlechtesten abgeschnitten haben, während sie am besten abgeschnitten haben in Gegenden, wo überhaupt nie ein Asylsuchender je war. Hier in Wien gibt es ausgezeichnete Ergebnisse zum Beispiel für den Grünen Kandidaten in Bezirken, wo viele Zuwanderer leben. Mhm. Auf einem Platz in Wien-Ottakring hat vor zwei Wochen ein asylsuchender Keniate, der ein bisschen verwirrt war und unter Drogen gestanden ist, eine Frau mit einer Eisenstange erschlagen. Das ist in den Boulevardzeitungen riesig gebracht worden. Mhm. In diesem Sprengel, ja, in diesem Wahlsprengel in dieser Gegend, hat der grüne Kandidat 75% bekommen und der Rechtspopulist nur 25%, obwohl das ein riesiges Thema natürlich war. Also so einfach ist die Sache nicht zu beantworten.
Müssen wir mehr informieren, müssen wir mehr Bildungsangebote schaffen, um Menschen in einer Form aufzuklären, die sie vor möglicherweise Scharlatanerie in der Politik ein Stück weit immun macht? Professor Dr. Werner Weidenfeld, Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung in München, Ihnen nochmal guten Abend natürlich. Aber fehlt möglicherweise vielen Menschen in Deutschland, in Europa wirklich eine transparente Aufklärung über das, was gerade abläuft?
Ja, es fehlt ihnen die Orientierung. Mhm. Das geht weiter als nur zu einem einzelnen Thema eine Art Aufklärung. Wenn sie gewissermaßen das eine Thema dann abhaken, dann haben sie das nächste Thema, solange sie nicht wirklich präzise strategische Angebote bieten, mittel- und langfristiger Art, wo sie im Pro und Contra sich dazu als Bürger positionieren können, sondern eigentlich die Bürger sich selbst überlassen, deren Ausdruck, ich verstehe das alles nicht. Und schon haben sie diese konfuse Verunsicherung. Und das Phänomen geht weiter als nur zu sagen, Rechtspopulismus oder Linkspopulismus oder was auch immer. Die Menschen gehen auf Distanz zu diesem institutionalisierten Politikangebot, das ihnen keine Antworten liefert. Wenn Sie einmal schauen, als Sie vorhin über Jugendliche gesprochen haben, wieso engagieren sich so viele Jugendliche ehrenamtlich irgendwo, hier und dort. Sie können also nicht einfach sagen, Jugendliche haben sich aus allem zurückgezogen, wollen mit nichts was zu tun haben. Nein, sie haben sich aus dieser Art der Institutionalisierung zurückgezogen, weil sie dort keine Antworten finden und da schauen sich anderswo um. Also sagen wir, Leistungsschuld des politischen Lebens ist das Eigentliche dabei. Und ich kann Ihnen voraussagen, solange die traditionell etablierte Politik das nicht liefert, wird es auch so weitergehen. Schauen Sie sich doch mal an, die Daten auch in Deutschland, wie die etablierten Traditionsparteien wegbröseln, weil sie eben diese magnetische Kraft verlieren und entsprechend wird man abwarten müssen, ob die es packen irgendwann wieder.
Martin Speer, Ihnen nochmal guten Abend natürlich auch. Es geht bei Ihnen um den Schwerpunkt europäische Jugend- und Demokratieentwicklung. Sie haben ja vorhin schon so ein paar Ansätze gegeben in der ersten halben Stunde der Sendung. Ich würde Sie aber doch nochmal ganz kurz konkret fragen zum Beginn der Redezeit. Welche Ansprüche stellen Jugendliche konkret an Parteien und was müssten die wirklich konkret machen? Ist das bei den Jugendlichen auch eher nur diffus, dass sie sagen, ich würde ja gern, aber und so und so? Oder gibt es da wirklich ganz konkret so drei Punkte, die die politischen Parteien sofort abarbeiten könnten, um sich wieder ein bisschen offener, jugendlicher und damit auch ein Stück weit meinungsvielfältiger zu präsentieren? Herr Speer? Oh, Herr Speer will nicht mehr. Aneta Kahane, vielleicht können Sie das sagen als Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Gibt es bei Ihnen Beobachtungen darüber? Hallo?
Oh. Oh, jetzt wunderbar. Jetzt ist Berlin wieder da.
Herr Speer.
Ist da? Ja. Super. Okay, dann fange ich mal an.
Sie konnten mich hören, ja?
Richtig, ja, wir konnten Sie hören.
Ja. Okay, bitte, Herr Speer.
Die drei Punkte. Ich glaube, das Erste ist, genau, junge Menschen wollen sich engagieren, sind bereit, haben Zeit. Etablierte Parteien müssen einfach nur Formate schaffen, in denen jüngere Menschen mit weniger Hürden vielleicht in Projektarbeitsgruppen etwas tun können. Die müssen einfach ein bisschen flexibler werden, wie es auch private Initiativen sind. Ich denke, das andere ist tatsächlich Kommunikation, Botschaften weniger verklausuliert erklären, tatsächlich die Botschaften so formulieren, wie ich auch mit dem Nachbarn um die Ecke sprechen würde. Denn es geht ja nicht um abstrakte Fragen, es geht um Fragen des Alltäglichen, die uns alle interessieren und die auch junge Menschen interessieren. Und der dritte Punkt, jetzt haben Sie haben mich, eigentlich ist das eine riesengroße Frage, die Sie mir gestellt haben. Frau Kahane, haben Sie eine Idee?
Ja, ich habe eine Idee.
Wunderbar.
Ergänzen Sie sich perfekt.
Ich habe eine Idee. Ich glaube, dass das ist alles richtig, was Herr Speer eben gesagt hat. Das müssen die Parteien tun, aber wir tun so, als würden die Parteien regieren. Aber die regieren ja gar nicht. Das ist die Verwaltung, die regiert. Und die Verwaltungen sowohl in den Kommunen als auch in den Ländern als auch im Bund, da setzt sich Politik um. Und im Grunde hat ein Ministerialdirigent immer viel mehr, was er gestalten kann, als jemand, der im Bundestag sitzt. Ich sehe ja, wie die Abläufe sind. Also bis wir sozusagen, sagen wir mal, eine strukturelle Förderung kriegen zu einem bestimmten Themenkomplex, da ist das schnell sozusagen in den Bundestag als Debatte eingebracht. Möglicherweise dauert es dann noch eine Weile, bis das irgendeine akzeptable Vorlage ist. Und dann muss die Verwaltung handeln. Und das dauert, das ist kompliziert, das ist komplex. Und das können die Politiker überhaupt nicht mehr erklären. Und man kann auch den Leuten, also ich finde, man muss ihnen das ehrlich sagen. Man muss sagen, also Leute, wir können als Partei sagen, wir wollen das so haben, aber bis die Administration soweit ist und den Antrag stattgibt und die Formulare alle ausgefüllt sind und die zuständigen Beamten Ja sagen und nicht sagen, dass das nicht in ihre Zuständigkeit fällt, das dauert. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Leute auch total müde sind. Und sie sehen, auf der einen Seite vermischt sich das vor ihren Augen, vermischt sich sozusagen das Bild zwischen Parteien und Verwaltung, was ja eigentlich gar nicht sein sollte, ne? Und auf der anderen Seite haben sie das Gefühl, die Politik kann sagen, was sie will, es geht immer im gleichen Trott weiter. Und ich glaube, auch hier muss eine sehr viel stärkere Partizipation, eine stärkere Offenheit und Kommunikation und so weiter, aber immer unter Einbeziehung dessen, was wirklich die, am Ende bei den Leuten ankommt, nämlich die Verwaltung. Mhm.
Die Redezeit zum Thema nach dem Wahlkrimi in Europa, in Österreich, nach dem Wahlkrimi in Österreich zur Wahl des Bundespräsidenten. Wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Die Frage, die wir mit Ihnen diskutieren wollen. 0800 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. Am Telefon Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend.
Guten Abend. Wir leiden seit 20 Jahren auch an einer großen, seit 10 Jahren von 2005 ab, an einer großen Koalition, genauso wie in Österreich, sogar mit 80% Mehrheit. Außerdem wird von der Bundeskanzlerin Merkel alles als alternativlos erzählt. Eine ganze alte Story, die von Margaret Thatcher stammt. Und 2/3 der Bevölkerung sind gegen Auslandseinsätze, gegen Euro-Rettung und jetzt hat sie, und auch gegen Flüchtlinge, zumindest in diesem Maße keine Obergrenze. Und wir schaffen das ohne jegliche Erklärung. Und jetzt hat Frau Merkel sich von Obama auch noch den Auftrag geben lassen, TTIP gegen die Bevölkerung, gegen die Meinungen der Bevölkerung dieses Jahr noch durchzusetzen. Und in der EU geht es natürlich völlig antidemokratisch zu, wie Frankreich und die Niederlande gegen die EU-Verfassung abgestimmt hatten, ging es halt in den Hinterstuben dann mit dem Lissabon-Vertrag. Das ist keine Demokratie. So kann man nicht, es liegt auch nicht daran, dass die Leute eben denen nicht genug erklärt wird. Die wollen diese Politik nicht. Und wenn Sie von Rechtspopulismus sprechen, dann helfen Sie der 80-prozentigen Mehrheit der Bundesregierung.
Ja, vielen Dank, Herr Reifenberger aus Salzhemmendorf. Ich kann das hier noch durch eine E-Mail unterstreichen. Irene Rothmüller-Bramscher aus Braunschweig hatte uns heute Nachmittag schon geschrieben. Sie schreibt, die Politiker haben doch selbst Schuld an der Misere. Wie soll sich der Bürger gegen die EU-Diktatur denn anders wehren? Ich will keine Geldentwertung meiner Ersparnisse von Draghi und seiner EZB. Ich will mir nicht die Leistung meines Staubsaugers von der korrupten EU-Clique vorschreiben lassen. Ich will nicht noch mehr Werbung im Fernsehen sehen. Die Liste könnte ewig weitergehen, von Glühbirnen bis Glyphosat. Wir brauchen ein EU-Regime-Change. Diese EU ist am Ende. Dr. Werner Weidenfeld, Professor Dr. Werner Weidenfeld, Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Ist das wirklich die einzige Alternative?
Nein, aber bei diesen Bemerkungen der Hörerinnen und Hörer kommt natürlich schon eine Art innere Frustration mit diesem Phänomen zum Ausdruck, das natürlich auch unter einem Erklärungs- und Deutungsdefizit leidet. Sie haben ein komplexes, machtvolles System, heißt EU. Es hat ja in den letzten 25 Jahren ein immenser Machttransfer auf europäische Ebene stattgefunden. Aber Sie haben dort nicht das Erklärungs- und Deutungsmodell. Und deshalb können auch viele Bürger solche Missverständnisse entsprechend weiter vertreten, die in der Sache an vielen Punkten gar nicht fundiert sind, sondern die im Grunde genommen so eine Art Perzeptionsvorgang sind, die sich weder im Lissabon-Vertrag wiederfinden, noch in vielen Entscheidungsprozessen, die aber so wahrgenommen werden. Wenn Sie einmal schauen, wie häufig nationale Regierungen, wenn etwas schiefläuft, das einfach abdrücken auf diese Brüsseler Ebene dort, obwohl die nationalen Regierungen ja in den meisten Fällen da mitstimmen mussten und entsprechend mitgemacht haben. Aber dann, wenn Kritik Kritik aufkommt, sich sofort distanzieren und die in Brüssel da. Sie haben einen Parallelvorgang bei der Einschätzung der Bürger und auch bei den Jugendlichen, die die Politik insgesamt als die da oben wahrnehmen. Was haben denn die da oben mit unserem Leben überhaupt zu tun? Hm. Was bekommen die davon überhaupt mit? Und daraus kommt so eine Art Distanzierung, die jenseits von Links- oder Rechtspopulismus. Der Markt bietet große Chancen für Populisten, weil wenn es so diffus und so komplex ist, haben die Menschen eine Sehnsucht nach ganz einfachen Slogans, nach ganz einfachen Antworten und die lassen sich populistisch geben. Wenn Sie mir den Auftrag geben würden, bieten Sie mir doch ein Konzept populistischer Art, was die Leute dann mitnehmen. Das würde ich Ihnen innerhalb von 2 Wochen liefern. Mhm. Das ist ja, ich wundere mich, wieso die etablierten Traditionsparteien nicht längst selbst auf diese Idee gekommen sind, was sie da bieten.
Ich habe eine sehr konkrete Frage nochmal gleich im Anschluss daran. Aber wir haben auch sehr viele Hörer an der Leitung. Wir müssen gleich unsere Hörer dran nehmen. Ich würde nochmal von Ihnen wissen, wer hat letztlich Schuld an dieser Entwicklung? Sind es die Wählerinnen und Wähler gewesen? Möglicherweise auch die Jugendlichen, die über viele Jahre gar nicht gefragt haben, die gesagt haben, okay, wir haben euch einmal gewählt, ihr macht das schon, waren ja auch jahrelang zufrieden mit Angela Merkel. Und plötzlich, als so eine Frage aufkam, wo sie gesagt haben, oh, da kriegen wir jetzt aber keine Antworten, da wird dann gleich sozusagen auf die etablierten Parteien eingedroschen, weil die auch gar nicht mehr wissen, wie man mit ihren Wählerinnen und Wählern während einer Wahlperiode spricht.
Aber es geht um mehr als nur um ein Thema. Mhm. Verstehen Sie, wenn Sie das eine Thema beruhigen, dann haben Sie schon das nächste Thema. Es geht um den Grundansatz dazu, solange Sie das nicht erklären. Wenn Sie die früheren Epochen der deutschen Politik anschauen, dann hatten Sie große Themen, auch im Pro und Contra. Denken Sie an Willy Brandt, Entspannungspolitik, ja oder nein. Kohl mit der deutschen Einheit, Adenauer, Westbindung, soziale Marktwirtschaft, ja oder nein. All solche Dinge hatten Sie. Das haben Sie jetzt nicht. Sie haben kein erklärendes Großthema, mit dem Sie deuten können, wie diese Gesellschaft eigentlich sich weiterentwickeln soll. Und das wird ergänzt dazu, dass die Menschen den Eindruck haben, die da oben kümmern sich sowieso nicht um uns. Schauen Sie doch sich die Phänomene an. Dort, wo auch teilweise neue Parteien, damals wie die Freien Wähler in Bayern, sich Kümmerer waren, die haben ja gar keine programmatische Erneuerung ausgeführt, sondern sich kümmern. Der Nachbar von der Partei ging zum Nachbar und hat gesehen, dass die anderen auch die Kartoffeln bekamen. Das ist dann auf einmal ein Teil von Popularität.
Okay, Peter Kuhnt aus Hamburg ist am Telefon, guten Abend.
Ja, mein Name ist Knebel, aber...
Ich habe es jetzt schon zum Namensvetter gemacht. Also hier steht leider Peter Kuhn.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Peter Knebel, ich rufe Sie aus Hamburg an. Ja, zum Thema selbst. Da ist ja nun schon einiges gesagt worden. Was ich noch hinzufügen möchte, ist mein persönlich subjektiver Eindruck. Ich habe das Gefühl seit einigen Jahren oder bestimmt seit 10 Jahren, dass breite Bevölkerungsgruppen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern einfach nicht mitgenommen werden. Und ich sehe auch das eben schon angesprochene große Unverständnis für politische Entscheidungen, die jetzt zum Beispiel nicht getroffen werden sollen mit dem Glyphosat. Das ist also jetzt quasi noch in der Bundesrepublik, noch in der Entscheidung. Wir können dann im Europarat nur uns der Stimme enthalten und dann ist diese Euro-Ministerkonferenz, die kann im Prinzip die Einführung eben doch beschließen, über alle Köpfe hinweg. Mhm. Wenn Sie so etwas machen, Sie kleingeschrieben bitte, Dann haben Sie natürlich die Leute schon etwas auf der Palme und die sagen, okay, was soll das denn eigentlich, wenn das denn doch wieder hinterher negiert wird. Wir haben in Österreich die Situation, dass etwa 50% der Bevölkerung mit der Politik der österreichischen Regierung nicht zufrieden sind. In Deutschland würde ich das also auf etwa 30% schätzen, sonst sind diese Erfolge dieser Randparteien ja gar nicht zu erklären. Letztendlich geht es an sich darum, die Leute haben das Gefühl, dass sie tatsächlich in Politikeraugen nichts mehr gelten. Sie werden alle 4-5 Jahre durch so einen Zielmechanismus geschickt, dann dürfen sie wählen. Und sobald die Abgeordneten dann quasi ihre Position eingenommen haben, spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Der Eindruck verbreitet sich. Und wenn Sie sehen, was auf der einen Seite in Deutschland für Positionen besetzt werden mit Leuten, was diese Leute verdienen. Und wenn Sie auf der anderen Seite sehen, dass es immer noch die Friseusen gibt, die für 3,80 Euro, 4,20 Euro, jedenfalls deutlich unter dem Mindestlohn arbeitet, dann fehlt da das Verständnis. Letztendlich ist es für mich so, dass In Frankreich, in Dänemark, in einigen skandinavischen Ländern, in Polen, in Ungarn jetzt ein breiter Nationalismus eingesetzt hat oder noch einsetzt, der im Prinzip der EU sehr gefährlich werden kann. Mhm. Wir werden die nächsten Wahlen im Herbst sehen, hier in der Bundesrepublik. Wir werden die Entscheidung in England sehen, wenn die Engländer sich entscheiden, herauszugehen. Mhm. Dann werden wir sehen, dass Schottland versucht, drinnen zu bleiben. Dann teilt sich England auf. Das heißt, wir zerfallen wieder in eine größere Anzahl von Nationalstaaten in Europa. Letztendlich ist es so, wenn man die Leute mitgenommen hätte, diese Millionen, Sie sehen diese Unruhen in Frankreich jetzt, die Proteste dort gegen Aufhebung Kündigungsschutzgesetz oder dass die Firmen sich leichter von Mitarbeitern trennen können. Das sind alles Dinge, die nehmen die Leute übel, weil ihre unmittelbare Existenz jetzt gefährdet ist. Ich habe am Schluss, und ich mache das Schluss, eine Frage noch. Wir reden jetzt hier in Hamburg über die Einführung der Krankenkassenkarte für Flüchtlinge. Die Frage ist, zahlt das jetzt im Prinzip nur die gesetzliche Kasse? Also die gesetzlichen Kassen, oder werden da Steuermittel für aufgewandt, werden private Kassen mit angegangen, weil sonst haben sie ja wieder nur einen Teil der Bevölkerung, der dafür gerade stehen muss. Und das ist etwas, sowas ist weit verbreitet. Ich komme mit sehr vielen Leuten zusammen, ich bin hier in Hamburg freier Dozent und ich komme mit sehr vielen jungen Leuten zusammen und ich werde oft gefragt, wenn das Thema, das ist nur nicht ständig mein Thema, aber ich werde oft gefragt, wer zahlt das eigentlich alles? Sind das die Kommunen? Wieso Kommunen, die sonst sagen, sie sind pleite? Das ist die Frage dabei. Und darüber wäre es vielleicht mal ganz gut, dass man die Leute informiert, was dort eigentlich wer in diesem System bezahlt und wer im Prinzip so davon kommt.
Aufgabe für unsere Redaktion werden wir in den nächsten Tagen sicherlich mal auch ein Thema zu machen, einen Beitrag zu machen. Jetzt haben Sie fast so lange geredet, wie ich normalerweise mit dem Namen Kuhn. Aber vielen Dank an Peter Knebel aus Hamburg für diese dezidierte Meinung, die wir gleich noch weiter diskutieren werden. Ralf Duske aus Warnstedt ist am Telefon.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich will es kurz machen, damit vielleicht auch noch der ein oder andere rankommt. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die Politik, die regierende Politik, die Dinge glatt zieht, und zwar ganz in ganz Europa, sprich zu denen Wahlversprechen steht, das ist ein altes Thema, die sie eigentlich gegeben hat. Mhm. Ganz besonders möchte ich da auch den Blick auf Deutschland richten und fragen, wäre es nicht möglich, diese positive Eingangsstimmung unserer Kanzlerin in Bezug auf die Hilfe von Flüchtlingen, in Bezug auf die Reformen, die sie ja angegangen hat auf der einen Seite, und die Kritik, die er auch auf der anderen Seite von, ja, ich sag mal, politisch Gleichgesinnten entgegentritt, ob das nicht mehr oder weniger dazu führt, dass Politik in sich selber nicht konsequent ist und bei dem bleibt, sondern Stimmungen unterliegt, die sie vielleicht auch mal aushalten muss. Mhm. Wenn ich beispielsweise so das Verhältnis in Richtung der Türkei heute sehe, da wünschte ich mir doch ein deutliches Auftreten. Und die Frage ist, inwieweit kann Politik, und das richte ich an alle Beteiligten, und damit ist dann mein Beitrag auch beendet, inwieweit kann Politik Vertrauen dem Wähler zurückgeben, dass das, was gesagt wird, auch getan wird. Das ist ein norddeutsches Prinzip.
Vielen Dank, Ralf Duske aus Warnstedt. Marie Seifert aus Hamburg, guten Abend.
Guten Abend. Also ich habe so den Eindruck, dass die Parteien oft gar nicht wahrnehmen, was auch so die Wünsche oder die Bedürfnisse der Bevölkerung sind, die sich zum Beispiel äußern in Demonstrationen, also jetzt zum Beispiel gegen TTIP oder gegen, zum Beispiel in Hamburg war jetzt eine Demonstration am Wochenende für ein gentechnikfreies Hamburg. Also dass so solche Äußerungen gar nicht aufgenommen werden. Es ist ja so, dass sich wenige Menschen engagieren, aber dass viele Menschen durchaus diese Meinungen teilen. Mhm.
Gut, das sind viele Meinungen gewesen, die wir jetzt mal nacheinander auch mit unseren Gästen diskutieren wollen. Annetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir haben ja jetzt gehört, es gibt also ganz, ganz viele ja, Unsicherheiten in der Bevölkerung, bei den Wählerinnen und Wählern, die offensichtlich von der Politik nicht kanalisiert, nicht erklärt werden können. Da gibt es ein großes Dickicht an Unsicherheiten, zu denen wirklich niemand so richtig Zugang findet. Daraus muss ja nicht gleich Rechtspopulismus, schon gar nicht Rechtsextremismus entstehen. Trotzdem hat man ja das Gefühl, dass da doch auch eine Art, ja, extremes Gedankengut mittlerweile langsam aber sicher entsteht. Wir haben auch gesagt, die meisten dieser Protestwähler, die sind noch nicht verloren, in Anführungszeichen. Aber wo bricht es sich denn sozusagen? Wo wird zum Beispiel aus konservativem Gedankengut, das wir ja früher mal als echten Wert vermittelt bekommen haben in der Demokratie der 50er, 60er, 70er Jahre, wo bricht es sich dann plötzlich zu Rechtspopulismus und womöglich dann irgendwann auch zu Rechtsextremismus? Also warum haben wir trotzdem Angst vor diesen politischen Entwicklungen, anstatt zu sagen, es gibt eine Unsicherheit, die müssen wir einfach nur mal endlich aufdröseln?
Tja, wissen Sie, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist schon länger gespalten. In Leute, die versuchen sozusagen, sich die Welt anders zu erklären, also handhabbar zu machen. Und diejenigen, die ein bisschen mehr aushalten. Also ich weiß, das ist einfach, das geht mir auch so jeden Morgen, wenn ich die Zeitung aufmache. Ich habe das manchmal oft das Gefühl, dass ich die vielen Ambivalenzen, die sich in meinem Herzen und meinem Kopf abspielen, die ich jeden Morgen in der Zeitung lese, kaum aushalten kann. Also die Vielfalt von Sachen, die schlechter werden, es hängt ein bisschen auch darauf an, worauf gerade der Fokus liegt in der Berichterstattung, die schlimmer werden oder die besser werden, die Entwicklungen, die in die eine Richtung gehen und Entwicklungen, die in die andere Richtung gehen, das ist auch schwer auszuhalten. Mhm. Und nun ist gerade in Deutschland ist es so, dass Konfliktfähigkeit oder die Fähigkeit, das sowas auszuhalten, nicht besonders stark entwickelt ist. Und das ist etwas, was die Leute wirklich, wo sie schwer zu tragen haben. Und manchmal ist es auch so, das höre ich auch an den Zuschauern, die haben an vielen Stellen natürlich total recht. Das eine ist nicht genug erklärt, das wollen wir nicht. Das andere ist richtig erklärt, aber das passiert nicht und so. Aber wenn sie auf ihren eigenen Lebensweg gucken in den letzten 10 Jahren, kann man eigentlich sagen, im Durchschnitt der Bevölkerung, dass die meisten Menschen sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und die Frage ist, was bestimmt unser Leben? Das ist so viel Gleichzeitigkeit in der Situation, dass es manchmal schwer ist, sich auf das eine oder das andere zu konzentrieren. Also jetzt nochmal zurück zu der Frage,
danke.
Rechtsextremismus oder konservativ. Konservativ ist im Prinzip nicht systemfeindlich.
Ja.
Konservativ bedeutet im Gegenteil, das System zu erhalten, so wie es ist und auch sozusagen, wie es etabliert ist. Und jetzt nicht weiterzugehen und es noch mehr zu liberalisieren, also nicht noch mehr Offenheit zuzulassen, sondern das mal an der Stelle zu lassen, wo es jetzt ist und es wirken zu lassen und es gut sein zu lassen. Das ist sozusagen die klassische, sehr schlichte Form, konservativ zu erklären. Liberal ist zu sagen, okay, wir machen das mal hier auf, mal sehen, ob sich da was entwickelt und wenn es gut geht, ist gut, wenn nicht, dann ist nicht und so weiter. Wir haben immer die Idee gehabt, dass konservativ rechts ist und dass alles, was dann danach, also das, was da rechter ist, ist dann rechtskonservativ und dann wird es rechts und dann wird es rechtsextrem und dann wird es rechtsradikal und dann wird es irgendwie so oder dazwischen ist noch rechtspopulistisch. Aber so funktioniert das nicht. Es ist ja umgekehrt. Der Rechtsextremismus, wie wir ihn in Deutschland haben, der war schon immer in der Mitte vorhanden und löst sich so ein bisschen auf und setzt sich überall dran. Ja, also wir haben natürlich noch die rechtsextremen Szenen, die wirklich die stark sind und die NPD ist noch immer nicht verboten und so weiter. Das ist ja alles klar. Aber auf immer mehr Flächen setzt sich sozusagen Elemente von rechtsextremem Denken an. Und was mich eben besonders unsicher macht, ist, dass sehr, sehr viele Gruppierungen und Stimmung, also die Leute, die so affektiv reagieren auf die Politik, dass die immer systemfeindlicher werden.
Mhm.
Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Es ist gar nicht so sehr die Frage, ob das Nazis sind oder ob das eine Querfront ist zwischen schlimmen Nazis und schlimmen Linken, sondern dass sich da sozusagen so eine Gemengelage entwickelt, aus der heraus man das System nicht mehr will. Die wollen keine Demokratie mehr, die wollen was ganz anderes. Die haben genug davon, also diese ganze Rederei. Es geht ja nicht mehr darum, einzelne Probleme aufzulösen, sondern es geht sozusagen um einen Gesinnungsballen, ja, der grundsätzlich systemfeindlich ist. Ich hatte den Eindruck jetzt eben nicht bei den Hörern, aber ich kenne das sehr gut. Und das ist das, wovor ich große Angst habe. Und das ist alles andere als das Konservative, ist im Grunde genau das Gegenteil davon.
Martin Speer als Fachmann für Junge in der Europäischen Union. Wenn wir das jetzt gerade so hören, was Frau Kahane gesagt hat, also es gibt Verunsicherung. Und da können natürlich, kann rechtsextremes Gedankengut, rechtspopulistisches Gedankengut immer gut auffropfen, weil sie sagen, okay, wenn ihr unzufrieden seid, wir hätten da ganz einfache Antworten für euch. Sie haben ja vorhin gesagt, die jungen Menschen, die blicken durchaus über den Tellerrand hinaus, die sind bereit, auch ein Stück weit zwischen den Zeilen zu sehen. Trotzdem gibt es unter jungen Menschen auch eine starke Zuwendung zu rechtspopulistischen Parteien, vielleicht sogar zu rechtsextremen Parteien. Muss also die Demokratie endlich mal handeln, sonst geht die ganz flöten, weil wenn wir jetzt also diese Entwicklung fortdenken, die jetzt in den letzten Jahren ja doch an Fahrt aufgenommen hat, ich glaube, darüber sind wir unstrittig, muss da jetzt was passieren, sonst sind wir irgendwann am Ende dieser demokratischen Entwicklung, auf die wir ja eigentlich alle sehr stolz sein können?
Ich finde es ja sehr spannend, dass Sie gesagt haben, muss denn die Demokratie handeln? Wer ist denn die Demokratie? Wir sind die Demokratie. Also wir können
die
sozusagen
eigentlich immer die politische Willensbildung anbieten oder müssen zur politischen Willensbildung beitragen.
Ich glaube, sowohl unter den Jungen, aber sicherlich auch unter den Älteren oder beziehungsweise vielleicht steckt hinter dem Rechtspopulismus tatsächlich diese tiefe Sehnsucht nach mehr Demokratie und vielleicht nach sozusagen einem tiefen Ruck durch das System. Ich fand es sehr interessant, was die Hörerinnen und Hörer vorhin gesagt haben. Tatsächlich, hier wird über unsere Köpfe entschieden. Da macht Merkel im Hinterzimmer rum und so weiter. Merkel mehr als Managerin, denn als Visionärin oder als eine Frau, die so ein bisschen die Linie vorgibt. Das liegt natürlich auch begründet in einem jetzt auf EU-Ebene ziemlich undemokratischen System. Das kann man sich einfach, wenn man sich die Lage der Institutionen anschaut, dann ist das so in diesem Trio aus Rat, Kommission und Parlament. Das versteht man nicht intuitiv, das ist auch nicht sonderlich demokratisch, damit kann ich mich nicht gut identifizieren. Und wenn ich ein System als nicht besonders demokratisch wahrnehme, nehme ich auch nicht wahr, dass ich in diesem System eine Rolle spielen kann. Und dann kommt es zu dieser Trennung, die da oben, die anderen und wir. Aber ich glaube sozusagen, es ist nichts verloren. Ich glaube, wir erleben hier gerade einen riesigen Ruf in vielen Ländern nach eigentlich mehr Demokratie, nach mehr Teilhabe und diese Sehnsucht nach einer positiven Vision. Und ich fand das sehr interessant, was Herr Weidenfeld vorhin gesagt hat. Es geht jetzt nicht immer um das merkelsche Management an einzelnen Problembaustellen. Nee, es geht tatsächlich um eine positive Vision. Wohin können wir denn gehen? Und die einzigen, die momentan in Europa diese Alternativen anbieten, sind die Rechtspopulisten. Und diesen Rechtspopulisten sollten wir diese Alternativen nicht überlassen.
Thomas Möller aus Schwerin am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Mich stört grundsätzlich das Problem, dass Sie Ihre Sendung mit Rechtspopulisten beschreiben. Was heißt das denn? Rechtspopulismus, das suggeriert doch 50% der österreichischen Bevölkerung, sie sind so einfach gestrickt, dass sie jedem auf den Leim gehen. Sie beschimpfen doch damit die Leute. Ich habe in diesem Zusammenhang leider noch nie gehört, dass Sie bei der SED, PDS, Linke von Linkspopulisten sprechen. Wenn Sarah Wagenknecht irgendwo auftritt, wird sie nicht anmoderiert mit die Linkspopulistin Sarah Wagenknecht. Also leisten Sie damit genau dem Vorschub, was Sie hier versuchen zu bekämpfen. Dass die Leute, die Wähler in Sachsen-Anhalt, über 20% der Leute, dass sie die in eine rechte Ecke drängen, dass sie denen suggerieren, ihr seid dumm.
Das wollen wir natürlich niemals nicht tun. Wir wollen niemanden als dumm bezeichnen. Wir haben aber, glaube ich, Herr Möller, und vielleicht haben Sie unsere Sendung da noch nicht so lange verfolgt, wir haben vorhin schon auch gesagt, dass unter diesen 50% in Österreich eben nicht nur Menschen sind mit rechtem Gedankengut, sondern durchaus auch eine große Welle von Menschen, die einfach von der Politik enttäuscht sind und keine andere Möglichkeit gesehen haben, ihrem Protest Ausdruck zu geben, weil es kein politisches Ventil dafür gab, keine Partei, kein Angebot, mit dem sie sich nach außen wagen konnten. Wir haben also schon vorhin sehr differenziert auf diese 50% Österreicher geschaut, die tatsächlich in der letzten Wahl bei der Bundespräsidentenwahl für einen Kandidaten der FPÖ gestimmt haben. Und dass die FPÖ rechtspopulistisch ist, ich glaube, das ist unstrittig. Das würde sie, glaube ich, selber nicht von sich widersprechen. Nicht? Aber wir haben das schon differenziert. Aber ich kann Ihre Kritik ein Stück weit verstehen.
Was heißt denn Populismus? Ich glaube, wenn ich das damals im Latein richtig verstanden habe, heißt das das Volk, Populo.
Ja.
Aber also, und wie gesagt, das tun sie auf der linken Seite, erlebe ich im NDR, ich bin hier relativ oft in Norddeutschland unterwegs, erlebe ich das eben nicht, dass die Politiker auf der linken Seite so bezeichnet werden. Das stört mich irgendwo. Also ich nur am Rande bin Mitglied in der CDU, dass das hier nicht falsch verstanden wird. Und vielleicht, ich habe Ihre Sendung schon eine ganze Weile angehört, ich habe das auch mitgekriegt von dem Mord da, wo die Dame da in Otterkring erschlagen wurde. Ich war an Christi Himmelfahrt gerade in Wien, habe es mitbekommen. Vielleicht muss man sich aber auch in Otterkring, da wurde ja von dem Redner dort gesagt, dort hat die FPÖ nur 25% der Stimmen bekommen. Vielleicht ist aber auch in Otterkring die Bevölkerungsstruktur schon so, dass dort nur noch relativ wenige mit einem österreichischen Pass und auch mit österreichischen Wurzeln leben. Auch das könnte ganz besonders in Otterkring dieses Wahlergebnis erklären.
Okay, diese Frage können wir gleich nochmal klären, ganz direkt mit Herbert Lackner. Der kommt aus Österreich, ist ehemaliger Chefredakteur vom Profil. Ich nehme die Kritik gerne mit, Herr Müller. Nicht, dass Sie denken, ich kneife jetzt davor. Durchaus berechtigt, dass Sie uns das mal hier heute ins Buch geschrieben haben. Aber wir wollen mal ganz kurz fragen, die Situation in Österreich, die jetzt gerade angesprochen worden ist. Ist das so, wie wir es gehört haben von Herrn Müller aus Schwerin?
Nein, in diesem Viertel, wo das passiert ist, wohnen zwar viele Ausländer, sehr viele von denen sind gar nicht wahlberechtigt, weil sie keine Staatsbürgerschaft haben, aber sonst wohnen dort Österreicher, meistens jüngere Leute, besser gebildet, das ist so ein Stadterneuerungsgebiet und modern dort zu wohnen und das ist der Grund, warum das so ist. Aber darf ich Ihnen vielleicht nur noch einen Aspekt aus Österreich mitgeben. Wir hatten eine solche Partei ja schon einmal in der Regierung. Im Jahr 2000 ist die FPÖ, die bei uns diese rechtspopulistische Partei ist, als Partner der christdemokratischen ÖVP in die Regierung gekommen. Das Ganze ist in einer Schwefelwolke untergegangen, weil natürlich diese Partei ihre Versprechungen, die sie vor der Wahl gemacht hat, auch nicht auf eine Ansatzweise erfüllen konnte. Sie hat sich nach wenigen Jahren gespalten und hat dann keine Rolle in der Regierung mehr gespielt und ist abgewählt worden. Also in der Praxis, in der politischen Praxis funktionieren solche Parteien überhaupt nicht. Das geht nicht.
Ich habe gleich noch mal eine Frage, weil die vorhin aufgetaucht ist nach dem politischen Personal und da wurde ja ganz konkret auch vorgeworfen, dass immer die gleichen handelnden Personen zu sehen sind. Dass die auch das Bild vermitteln, die machen das sowieso, ohne uns jemals zu fragen. Alle 4 Jahre dürfen wir mal wählen, aber danach machen die das teilweise auch sehr abgehoben, teilweise sehr alternativlos. Nun hat ja bei Ihnen gerade ein Kanzlerwechsel stattgefunden, auf Druck aus der Bevölkerung heraus, aufgrund dieses Wahlergebnisses bei der Bundespräsidentenwahl. Gibt es da schon erste Reaktionen? Kann man schon sagen, dass in Österreich dieses Signal der Erneuerung innerhalb einer etablierten Partei zur Kenntnis genommen wird? Der Kern hat ja auch relativ deutliche Worte gefunden. Wird das gutiert? Wird das wertgeschätzt?
Er hat ein sehr, sehr, sehr begeistertes Willkommen jedenfalls gefeiert. Ja. Er war ja der Generaldirektor der österreichischen Bundesbahnen und hat den Job eigentlich sehr gut gemacht, hat das Image der Bahn sehr verbessert. Die hat plötzlich einen modernen Anstrich und das war bei uns nicht immer so. Er selbst ist ein Manager, der schon politisch ist. Er hat früher im österreichischen Parlament gearbeitet als Referent, also er kennt sich schon in der Politik aus, kennt aber jetzt beide Seiten. Er war heute zum Beispiel in Wien eine große Start-up-Veranstaltung, also wo Start-up-Unternehmen ihre Sachen vorgestellt haben und er ist dort aufgetreten und hat also einen begeisterten Willkommen gefeiert. Also vielleicht wird das was. Er sagt jedenfalls alle diese Ansprüche zu erfüllen, die heute in dieser Sendung schon formuliert wurden.
Thomas Weber aus Göttingen am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend Ihnen allen. Ja, kurz wiedergegeben, es wurde eine These aufgestellt, die Institutionen liefern keine Antworten auf komplexe Fragen, weswegen sich die Menschen abwenden würden. Also diese These ist im Wesentlichen eine konservative Antwort, die ja die tatsächlichen Ursachen einfach ignoriert. Die Gegenthese jetzt von mir und von vielen Menschen wahrscheinlich auch die Rechtspopulisten. Die handeln ja in einem vorhandenen politischen Raum, in dem viele Menschen frustriert sind, weil sie sich zum Beispiel benachteiligt fühlen. Und ein Kernthema ist hier eine wachsende Ungerechtigkeit, zunehmende Armut vieler, gleichzeitig steigender unermesslicher Reichtum weniger. Ein weiteres Thema, die Ignoranz gegenüber dem Mehrheitswillen. Eindeutiges Beispiel hier ist zum Beispiel TTIP und vergleichbare Abkommen. Und beide Problematiken entstammen dem Bereich neoliberale Politik. Die sind aus neoliberalen Gedanken heraus entstanden, das was immer mehr um sich greift. Und die Rechtspopulisten, diese neoliberale Politik liefert den Rechtspopulisten die rhetorischen Waffen, weil die Bedürfnisse der Menschen halt versuchen aufzugreifen, aber eben auf ihre miese Art halt zu kanalisieren versuchen. Mhm. Und weil die konservative und zunehmend neoliberale Politik die tatsächlichen Ursachen nicht wahrnehmen will, entsteht eine solche politische Depression. Sie kritteln an den falschen Ursachen herum. Das ist einfach nicht richtig so. Mhm. Sie müssen die Menschen ernst nehmen, aber nicht die Rechtspopulisten, sondern die Ursachen müssen erstmal eindeutig analysiert werden. Und dann kann man sich dem Thema widmen, wie lösen wir das? Sorgen Sie für Gerechtigkeit und dafür, dass die Menschen in den Mehrheitswellen ernst genommen werden. Und die neoliberale Politik in Europa, die viele kritisieren, die gehört einfach verändert. So, das ist meine These dazu.
Thomas Weber aus Göttingen, Dankeschön. Ulrich Maas aus Bremen.
Ja, guten Abend. Ich habe jetzt wahrscheinlich genau die Gegenthese dazu. Ich glaube, dass wir einfach die Fakten, so objektive Fakten in der Politik völlig überbewerten. Ich glaube, dass die psychologische Bewertung viel entscheidender ist. Also eingangs sagten Sie ja, dass in den Wiener Bezirken, in denen halt relativ viele Migranten leben oder auch Flüchtlinge leben, dass dort eben relativ viel dieser grüne Kandidat gewählt worden ist und eben nicht der rechte. Und das zeigt doch, je mehr Kontakt wir mit diesen Menschen haben, mit Flüchtlingen haben, je mehr die sozusagen ein Gesicht bekommen, desto weniger Ängste haben wir, desto weniger rechts wählen wir. Wenn wir sie alle nicht kennen, dann sind die Ängste viel größer. Das ist ja wie im Horrorfilm. Wenn das Monster gezeigt wird, ist die ganze Spannung weg. Sozusagen, dann bekommt es ein Gesicht und sobald alles so im Diffusen ist, dann hat man eigentlich Angst. Mhm. Das ist so der eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, ich glaube auch, dass die Bewertung unserer Lebensumstände, wie wir uns fühlen oder ob wir glücklich sind oder nicht glücklich sind, wir haben immer sehr oft die These, das muss nur, was weiß ich, das und das Gesetz kommen, die Reichtümer müssen so und so verteilt werden, was ich glaube, was schon richtig ist. Aber wie unser Lebensgefühl ist, hängt davon, glaube ich, nur in zweiter Linie ab. In Norwegen gibt es die meisten Selbstmorde, obwohl Norwegen ein ultrareiches Land ist. Während, ich reise immer nach Tunesien, sind die Leute relativ arm, aber gut drauf. Mhm. Oder ich gehöre einer Berufsgruppe an, der Lehrer. Uns geht es objektiv gar nicht schlecht, aber es wird sehr viel geklagt. Also das, ich glaube, dass diese psychologische Komponente viel entscheidender ist.
Ulrich Maas aus Bremen, Rolf Hoffmann aus Großem Aspe.
Ah, guten Abend an die Runde. Ich will auch gleich eine These wahren. Die anderen beiden waren ja beide richtig, fand ich. Aber es kommt wohl noch eine dritte hinzu oder eine fünfte.
Gerne.
Die Größe der Systeme, da wächst das ja immer. Es ist früher vom Fürstentum oder ganz früher gab es noch ein paar mehr Familien, die eigentlich die Mitte des Lebens darstellten. Und nun hat man Deutschland geschaffen und die anderen Nationen und nun wird Europa draus. Das ist die eine Tendenz. Und die andere, und dazu kommt, dass innerhalb der Systeme die Komplexität immer größer wird. Mhm. Früher handelte es sich darum, wie kriege ich meine Nahrung beschafft und meine Waffen und mein Geld vielleicht und die Bildung und das Medizin. Und heute sind es 1000 Komponenten, die alles, und das kann man doch nicht mehr regieren. Ich finde immer, auch in der Natur findet alle Selbstorganisation in kleinsten Einheiten statt. Da muss die Zelle funktionieren und wenn die Zellen einzeln funktionieren, dann können sie auch Organismen darstellen. Mhm. Also wir müssten eigentlich sowas wie Europa erst dann wollen, wenn bei uns die Kleinheiten und die Bundesländer oder was weiß ich
besser funktionieren.
Bis hin zur Währung, bis hin zum Personalausweis. Wir können uns doch identifizieren nur dann, wenn wir selbst an den Dingen teilhaben.
Ich widerspreche Ihnen mal mit einer E-Mail von Sven Liebert aus Mülheim an der Ruhr. Der hat uns nämlich geschrieben, also ist jetzt nicht meine Meinung, sondern seine. Ich bin Jungwähler 26 und meine Idee zum Rechtspopulismus ist eher, dass die politischen Parteien nach wie vor aus dem Nationalstaat heraus handeln und deswegen nationalstaatliche Interessen vertreten. Dabei brauchen wir mehr Europa. Gleichzeitig schieben sie alle Negativaspekte zur EU. Also da gibt es häufiger Dinge, die dann möglicherweise mit der EU erklärt werden. Das ist kein Wunder, dass das Misstrauen gegen die Institutionen sieht und dem Populismus in die Hände fällt. Dies alles statt endlich zu Europa zu stehen. Das ist die Meinung eines Jungwählers wie Sven Liebert aus Mülheim an der Ruhr und Martin Speer. Als Fachmann für junge Leute, junge Menschen in Europa, so stelle ich Sie jetzt noch mal kurz vor. Ist das so aus Ihrer Beobachtung das, was junge Leute auch mehrheitlich denken, dass sie sagen, ja, wir sind durchaus bereit für ein vereintes Europa, aber es muss nachvollziehbar sein, es muss auch überprüfbar sein, es muss auch transparent sein für uns?
Tatsächlich will eine Mehrheit der jungen Menschen Europa, ein geeintes Europa, vielleicht nicht unbedingt mehr Europa, aber ein besseres Europa. Also Sven Liebert spiegelt sicherlich auch schon einen großen Teil der Meinung wider vieler junger Menschen. Aber das wird nicht unbedingt getragen von denen, die von vielen dieser Entwicklungen entkoppelt sind. Ich denke, und ich will da nochmal auf den anderen Hörer eingehen, als er sprach von den Strukturen und der Größe der Strukturen. Es gibt ja auch ganz spannende Ideen und Alternativen, wie man Europa oder die EU weiterdenken kann. Es gibt da längst ja Konzepte in der Schublade von Personen wie Ulrike Gero mit Warum Europa eine Republik werden muss. Ein neues, sehr empfehlenswertes Buch. Da spricht sie vom Europa der Region. Katalonien, Schottland und die Bayern, wollen die nicht eigentlich alle so ihr eigenes Ding machen? Und darüber spannt man das Dach einer europäischen Republik. Also es gibt ja durchaus Ideen und Denkerinnen und Denker, die in diese Richtung denken. Vielleicht sollte man auch an diesen Tagen mehr Menschen wie denen zuhören. Und da kann man auch noch einen Namen nennen, Robert Menasse, weil wir über Österreich reden, ist auch ein Denker in dem Bereich.
Am Telefon Sven Haugland aus Plön.
Guten Abend. Als erstes habe ich gerne mal eine Frage, ob Sie mir beantworten können. Wissen Sie, wie hoch die Wahlbeteiligung in Österreich war?
Fragen wir direkt mal. Bleiben Sie dran, Herbert Lackner. Wie hoch waren die?
Die war 73%.
73%.
Herr Haugland. Okay, das ist ja ungewöhnlich hoch. Das spricht mich auf die Altersstruktur der Wähler überhaupt an. Wird immer über junge Leute geredet, die was ändern können. Im Endeffekt haben sie aber gar nicht die Möglichkeit, weil die Alterspyramide ja umgestürzt ist letzten Endes, ne?
Mhm. Ist das jetzt eine Frage an mich?
Ja.
Ja, ja. Naja, wir haben das Wahlalter 16, aber natürlich haben wir auch sind die Jugendlichen im Parlament oder in den gesetzgebenden Körperschaften nicht so abgebildet. Andererseits haben wir einen Außenminister, der 29 ist. Also das gibt es wahrscheinlich auch eher selten in Europa. Und es sind jetzt auch einige jüngere Kräfte auch in die Regierung gekommen wieder.
Ja, sicher. Nur wenn ich allein schon das Problem sehe, etwas zu ändern, wenn ich ältere Leute sehe und höre, die selber noch Flüchtlingserfahrung haben oder ihre Elterngeneration und dann so konträr gegen Flüchtlinge sind, das ist für mich unverständlich. Und wie würden da irgendwas ändern? Die Information ist doch größer geworden, die ist doch nicht kleiner geworden seit 30, 40 Jahren.
Naja, wir hatten in Österreich mehrere Flüchtlingswellen. Die erste große Flüchtlingswelle kam von Ungarn. Die war ungefähr 1956. Die hatte ungefähr dieselben Ausmaße wie jetzt die von Syrien, die Syrer. Die Syrer, wir hatten damals 80.000 bis 90.000 Ungarn im Land. Viele von denen sind geblieben und wir haben, das ist ja unser Nachbarland, das ist ja nicht von Wien bis zur ungarischen Grenze, fährt man ungefähr 30 Minuten mit dem Auto. Und viele sind geblieben und viele sind aber dann auch weitergewandert in die USA und nach Kanada.
Klaus-Peter Scholz aus Hamburg ist am Telefon.
Hallo, schönen guten Abend. Ich bin ganz begeistert, dass Sie über dieses Thema reden. Also für mich hat der Rechtspopulismus schon eine längere Entstehungsgeschichte. Und meine These ist, dass die Verantwortlichen, die ja gewählt worden sind, vorhin sagte jemand, wir sind die Demokratie und wir haben natürlich auch Leute gewählt, auf die wir uns verlassen. Und genau das funktioniert eben nicht mehr, weil diese gewählten Leute, egal jetzt aus welcher Partei, die handeln erst dann, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Also wenn ich zum Beispiel höre 480.000 unbearbeitete Asylanträge als Beispiel oder ich höre 12% der Wohnungsaufbrüche werden nur aufgeklärt. Also das ist so für mich, dass eben man wird erst dann tätig, wenn gar nichts mehr geht. Da kommt plötzlich 1 Million Asylanten in das Land und da man nicht weiß, wohin damit, dann ist es so, dass man dann Baumärkte hat, wo man 500 Leute unterbringt. Und jeder, der ein bisschen Soziologie kennt, der weiß, wenn 500 junge Männer da wochenlang eingesperrt werden, dann gibt es Skandale. Und dann sagt man in der Bevölkerung, plötzlich sagt man, ja, wir haben ein Notstandsproblem. Also wenn Eliten handeln, dann, wie der Vorredner sagte ja, in Ungarn gab es schon mal so und so viele Leute, die dann alle ausgewandert sind und rein nach Österreich. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es solche Probleme gibt, aber man verhält sich so, als ob es das allererste Mal war. Und wenn man es dann nicht auf die Reihe kriegt, dann kriegt man eine Abfindung und wird dann sozusagen, geht dann in Rente. Und das ist das Problem, wo die Leute dann sagen, also mit den Eliten weiß ich auch nicht weiter. Und dann suchen sie nach irgendwelchen anderen Möglichkeiten. Und plötzlich ist es so, dass da irgendwelche Leute, wie zum Beispiel vom AfD oder auch andere Parteien irgendwas erzählen und man sagt, ja, die machen das jetzt. Ne? Weil andere Leute, sagen wir jetzt, monatelang und jahrelang versagt haben. Wir werden also eine massive Altersarmut kriegen als Ergebnis dieser wunderschönen Euro-Einführung, für die ich am Anfang auch war, weil hinterher plötzlich hat man entdeckt, oh, Griechenland kann ja seine Schulden gar nicht bezahlen. Ich meine, wenn ich bei der Bank Geschäfte machen will, dann durchleuchtet man mich und dann können Sie sicher sein, ich kriege erst dann einen Kredit oder werde Partner. Wenn ich dementsprechend auch die entsprechenden Sachen gewährleisten kann. Und da ging es ja nur darum, ganz viele neue Handelspartner zu haben, neue Geschäfte zu machen. Und danach sagt man, ja, jetzt haben wir ein großes Problem.
Herr Scholz.
Und diese Eliten, die sind für mich das Problem.
Okay, die Frage oder Ihre Anmerkung würde ich gerne noch mal weitergeben wollen an Professor Dr. Werner Weinfeld als Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, die Probleme sind sehr komplex und möglicherweise sind auch die politischen Eliten mit der Bearbeitung überfordert. Gibt es dann überhaupt irgendwie eine Lösung? Weil politische Eliten brauchen wir ja irgendwie, sonst können wir ja sozusagen unser Land auch ohne Parteien regieren lassen. Das geht also, ja nicht.
Zunächst muss man einmal festhalten, ich kann an eine große Erkenntnis von Immanuel Kant erinnern, der geschrieben hat, es gibt nicht das Ding an sich, sondern nur die Wahrnehmung davon. Alles ist Perzeption. Deshalb ist es wichtig, diese Perzeption mitzubekommen und aufzunehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Hörer dann entsprechend zuhören, wenn sie jetzt in dieser Sendung was sagen, auch dann, wenn wir es nicht für besonders durchdacht halten, weil es eine relevante Perzeption des Vorgangs ist. Thema Nummer zwei, als einer der Hörer sagte, ja, das ist, sind alles diese Traditionsliberalen Schuld, die liefern ja keine Antwort, die Ungerechtigkeit galoppiert uns davon. Ja, wenn es nur das wäre, dann könnten ja andere die Antwort liefern und dann wäre es ja im Grunde genommen entspannt. Die anderen liefern aber die Antwort nicht. Also insofern ist es nicht auf einen kleinen Ausschnitt der politischen Elite hin zu reduzieren. Eine Zusatzbemerkung. Vorhin war mal eine Phase in der Sendung, in der nun ziemlich hart kritisch beobachtet wurde, was hat die Kanzlerin jetzt eigentlich getan. Ich will nur mal da in Erinnerung rufen, in Anführungszeichen, in normalen Zeiten bisher die einzige, die zum dritten Mal ins Kanzleramt einziehen konnte. Das waren nur zwei anormale Sachen, Adenauer, Gründungszeit und Kohl, Mauerfall, Deutsche Einheit.
Darf ich da direkt mal einhaken? Ist das eigentlich gut, wenn wir Kanzlerschaften über längere Jahre haben, über 10 Jahre, 15 Jahre in Amerika? Es ist ja auch üblich, nach 10 Jahren spätestens einen neuen Präsidenten oder einen neuen Präsidenten
zu wählen. Ja, aber beobachten Sie in Amerika auch, wie früh die sogenannte Lame-Duck-Phase beginnt, weil man weiß, der wird eh nicht mehr wiedergewählt und ein paar Jahre vorher verliert er schon einen großen Teil seiner Macht. Da würde ich also sorgfältig drüber nachdenken. Nur, also erstens
aber
mal...
Aber führt nicht diese Verdauerung einer Kanzlerschaft dazu, dass man irgendwann sagt, ich muss mich da nicht mehr drum kümmern, ich mache sowieso das, was ich für richtig halte?
Ja, das ist eine Sendung für sich wert, weil ich alle die Kanzler daraufhin beobachtet habe und da kann ich Ihnen eine sehr differenzierte Antwort zu geben, weil ich die im Grunde genommen mehr oder weniger alle von Ihnen gekannt habe. Aber der...
Kurzes Schlusswort von Ihnen, weil wir müssen zum Ende der Sendung kommen.
Der Zusatzpunkt ist, die strategische Antwort, die die Kanzlerin nicht geliefert hat, kann man an einem Beispiel festmachen. Als sie die Geste der Willkommenskultur am 4. September brachte, war es in dieser Minute die richtige Symbolsprache, wenn Sie die empirischen Umfragen sehen, hochpopulär, hochwillkommen geheißen. Aber dann kippt es um, weil Sie nicht gleichzeitig gesagt haben, und ich nenne Ihnen die anderen 4, 5 Punkte der Strategie, die wir damit verfolgen. Herkunftsländer, Verteilung der Flüchtlinge, Quoten, Integrationsprogramm, Transfer, Organisation und so weiter und so fort. Das bedeutet, hätte sie das am 4. September gleichzeitig gesagt, wäre nicht in 3, 4 Tagen die Stimme umgekippt. Und dann sehen Sie am praktischen Beispiel, wie so etwas in Probleme hineinschlittert.
Unser Thema heute in der Redezeit. Der Wahlkrimi in Österreich ist zu Ende, aber wie stark ist der Rechtspopulismus in Europa? Ich glaube, diese Frage konnten wir nicht beantworten. Was wir aber deutlich beantworten konnten, es gibt eine große Verunsicherung in Europa, bei uns in Deutschland natürlich auch. Und die gehört in irgendeiner Form aufgelöst, wie immer das auch gelingen kann. Ich denke, da haben wir auch nur begrenzt ein paar Antworten geben können. Danke an Annetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, an Dr. Herbert Lackner, dem ehemaligen Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Danke an Martin Speer, er ist Autor, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der europäischen Jugend und der Demokratieentwicklung in Europa. Und danke auch an Professor Dr. Werner Weidenfeld, der Direktor am Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Danke auch an Ihnen für die vielen Anregungen, die Sie gegeben haben. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Thema morgen in der Redezeit. Alle 3 Minuten schlagen Einbrecher zu. Wie kann man Wohnungen schützen? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Alle 3 Minuten schlagen Einbrecher zu. Wie kann man eigentlich Wohnungen schützen? Das ist das Thema morgen in der Redezeit. Ab 20.30 Uhr können Sie anrufen oder ab sofort auch Internet ndr.de/redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhn. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen einen schönen Abend und bei uns jetzt entspannte Klänge im Jazz. Play Jazz mit Sarah Seidel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.